Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde, und ein herzliches Willkommen. Dieser Sonntag hat einen merkwürdigen Namen, Quasimodo Geniti. Übersetzt heißt das quasi wie neu geboren. Wer und was ist damit gemeint? Die Jünger waren nach Ostern wie umgewandelt. Alles war neu für sie. Auf einmal war das Leben lebendig. So kann es auch für uns nach dem Osterfest sein. Alles bekommt ein neues Vorzeichen. Das Kreuz erscheint als Plus. Ein Plus an Hoffnung. Dazu passt der Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei der Herr, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wieder geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Dieser Sonntag steht ganz unter dem Zeichen des Osterfestes. Die Geschichte von Thomas führt uns unseren eigenen Wunsch vor Augen, Jesus zu sehen. Aber selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Die große Gnade ist, dass wir durch Jesus Christus völlig neu geboren sind und die Verantwortung, die Gott uns Menschen übertragen hat, selbst wahrnehmen können, ohne von unserer Schuld erneut gefangen genommen zu werden. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im festen Vertrauen darauf, dass Gott mitten unter uns ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, im Namen Jesu Christi und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das erste Lied, Wohl denen, die da wandeln, 295, die Strophen 1 bis 4. Thank you. Mit Psalm 116 hat der Psalmdichter die Erfahrung gemacht, dass man sich auf Gott verlassen kann, nicht dagegen auf Menschen. Denn wahrhaftig, Treue und weisen Rat und durchgreifende Hilfe in der Not kann man von ihnen nicht unbedingt erwarten. Sichere Hilfe für jeden Tag in Rettung für die Ewigkeit vermag nur Gott zu gewähren. Sie finden den Psalm im Gesangbuch unter der Nummer 746. Ich beginne und ich möchte Sie bitten, die eingerückten Verse mitzulesen. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Haus des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Bei dem Vater. Seinem Namen versammelt, nur ob sein Wort auch hält, was versprochen wird. Wir möchten vertrauen, aber dann sehen wir uns allein gelassen. Wir erfahren so viel Elend und können die Zweifel nicht einfach zerstreuen. Wir stellen unsere Fragen und vernehmen keine Antwort. Hilft Gott uns hindurch? Sind wir vergessen? So rufen wir zu Gott. Seinen Namen ehren. Nur ob sich lohnt, so zu leben? Machthungrige haben doch Erfolg. Egoisten setzen sich durch. Jene, die Gottes Anspruch missachten, sitzen oben auf. Wird nicht verlacht, wer mit Gottes Liebe und Gnade rechnet? Hilf Gott uns heraus? So rufen wir zu Gott. Seinen Namen ausbreiten, nur ob wir dazu in der Lage sind. Verwirrt uns nicht oft, was als Ablehnung laut wird? Halten wir das aus, wenn ein Einsatz nur Nachteile bringt? Wäre es nicht leichter, ohne Glauben zu leben? Hilft Gott uns weiter? Wird unser Fragen erhört? So rufen wir zu Gott. Thank you. himmlischer Vater, wir kommen aus der ersten Woche nach Ostern. Wir danken dir, du hast Jesus aus dem Grab geholt, du hast den Tod überwunden. Du hast den Weg frei gemacht für uns zu dir. Wir wollen uns heute darüber besinnen, wie dieses zurückliegende Fest unserer Lebensgestaltung neue Impulse gegeben hat. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag und für diesen Gottesdienst. Du siehst, was wir aus der vergangenen Woche mitbringen an Dank und Freude, aber auch an Sorgen und Fragen. Mach uns bereit, auf dich zu hören und mach uns frei dazu, dich zu loben. Amen.
Neugeboren sind wir, auferstanden schon jetzt. Das ist so groß, ich brauche Hilfe, um daran zu glauben. Jesus weiß das. Ich lese aus Hoffnung für alle Worte aus dem Johannesevangelium 20. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Amen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und mein Licht auf meinem Weg.
Amen. Wir antworten auf die Worte der Schrift mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Tod, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen jetzt von Lied Nummer 91, Er stärke mich, die Strophen 1, 2 und 7 und 10.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort hören dürfen. Schenke uns auch den Heiligen Geist, dass wir dein Wort verstehen und im Glauben gestärkt werden. Das bitten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Kann ein Mensch sich ändern? Gott kann und will uns einen neuen Anfang schenken. Liebe Gemeinde, fühlen Sie sich gerade wie neu geboren, frisch und unschuldig? Das ist doch, was uns der Name des heutigen Sonntags suggeriert. Quasi Modogenity, wie die Neugeborenen. Wie soll das funktionieren? Das fragt nicht nur der Pharisäer Nikodemus im Johannesevangelium. Wie soll das gehen, neu werden? Kann denn ein Mensch sich ändern? Kann etwa eine notorische Lügnerin und Betrügerin, kann ein notorischer Lügner und Betrüger plötzlich ein wahrheitsliebender Mensch werden? Können Sie sich das vorstellen bei jemand, der so viel lügt, dass er schon selbst begonnen hat, seine eigenen Lügen zu glauben, wie bei dem ehemaligen US-Präsidenten Trump oder gar bei einem der allzu zahlreichen Autokraten in dieser Welt, deren Macht auf Terror, aber eben auch auf Lug und Betrug aufgebaut sind. Wir können uns vielleicht nur sehr schwer vorstellen, dass ein solcher Mensch sich ändern kann. Und um ehrlich zu sein, wissen wir wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung, wie schwer es ist, sich in seinen eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen zu ändern. Vielleicht hilft ein Blick in die Bibel. Die Bibel erzählt eine Menge von uns Menschen, die ja auch schon vor Tausenden von Jahren nicht besser waren als wir. Schon im ersten Buch der Bibel lesen wir allerhand von Sex and Crime, von unmoralischem Handeln bis hin zu Mord und Totschlag. Ein Beispiel ist die Erzählung von Jakob, dem Sohn von Isaak und Rebekka, einem der sogenannten Urväter. Jakob hat einen Zwillingsbruder, Esau. Und der Name Jakob wird im Hebräischen darauf zurückgeführt, dass er, der Zweitgeborene, die Verse seines älteren Bruders bei der Geburt umfasst haben soll. Allerdings erlaubt das Hebräische hier ein Wortspiel. Jakob kann auch heißen, er betrügt. Und wie Jakob betrügen kann, wenn es um seinen Vorteil geht? So schafft er es, seinem Bruder, der müde und hungrig von der Jagd heimgekommen war, für ein sättigendes Mahl dessen Erstgeburtsrecht abzuschwatzen. Und betrügt mit freundlicher Unterstützung seiner Mutter, ihren Lieblingssohn, ist er, seinen Vater, damit dieser ihm den in dieser Zeit so wichtigen erstgeborenen Segen erteilt. Damit allerdings hat er bei seinem Bruder den Bogen überspannt. Esau droht, Jakob umzubringen. Und wieder ist es die Mutter, die Jakob unterstützt und zur Flucht verhilft. Zu seinem Onkel flüchtet er und gründet eine Familie. Nach vielen Jahren beschließt der durchaus reich gewordene Jakob, wieder in seine alte Heimat zurückzukehren. Mit seinen Frauen, Kindern, mit allen Herden und allen Mitarbeitern kommt er auf dem Heimweg an einem Fluss namens Jabbok, hinter dem das Land seines Bruders Esau beginnt. Im ersten Buch Mose 23 lesen wir: Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch das Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, so dass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er da saß, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortet: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stadt Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorbeikam, ging die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Amen. Eine sehr mysteriöse Geschichte haben wir jetzt gerade gehört. Es fängt schon damit an, dass Jakob seine Familie spät abends über den Fluss führt, selbst aber allein auf der entgegengesetzten Seite bleibt. Wir bekommen keinerlei Erklärung dafür, warum er das macht. Noch mysteriöser indes ist der geheimnisvolle Fremde, der plötzlich auftaucht und anfängt, mit Jakob zu kämpfen. Die häufig gehörte Idee, der Gegner Jakobs sei Gott selbst, wirft allerdings nur neue Fragen auf. Warum sollte sich Gott auf so einen Ringkampf einlassen? Sucht man die Erklärung für den unbekannten Kämpfer in der Psychologie, dann könnte es das eigene schlechte Gewissen sein, seine unbewältigte Vergangenheit mit all den Lügen, Tricks und Betrügereien, gegen die Jakob kämpft. Dazu würde passen, dass der Kampf in der Dunkelheit der Nacht stattfindet. Sie spiegelt die Dunkelheit in Jakob nach all dem, was er selbst getan hat, aber auch durch seinen Onkel Laban erlitten hat. Erst als der Morgen graut, sich die Dunkelheit in und um Jakob zunächst noch ganz schwach lichtet, nähert sich auch das Ende des Kampfes. Noch ist Jakob stark und lässt sich nicht unterkriegen. Noch will er selbst über sein Leben bestimmen, vielleicht auch darüber, wie er die Feindschaft mit seinem Bruder aus der Welt räumen könnte. Doch sein geheimnisvoller Gegner kennt eine Schwachstelle und nutzt sie gnadenlos aus. Er schlägt Jakob an das Gelenk seiner Hüfte und verrenkt Jakob die Hüfte dermaßen, dass dieser für den Rest seines Lebens hinken wird. Jetzt endlich muss und kann Jakob den Kampf aufgeben. Jetzt endlich kann er seine Vergangenheit mit all den Lügen und Tricks und Betrügereien als Teil seiner selbst annehmen und zugleich ruhen lassen. Doch er hat noch ein Verlangen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ahnt Jakob, dass dies eine Chance zu einem neuen Anfang ist? Glaubt er nun daran, dass Gott bei diesem Kampf irgendwie dabei war? Warum sollte er denn sonst um Segen bitten? Eins hatte er sich den Segen des Vaters betrügerisch erschlichen. Jetzt bittet, ja, er bettelt sogar einen Stärkeren um dessen Segen. Doch bevor der Fremde ihn segnet, fragt er ihn: Wie heißt du? Will sagen: Wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Die Antwort ist schlicht: Jakob. Ich bin der, der die Ferse seines älteren Bruders bei der Geburt festgehalten hat. Ich bin der, der dem Bruder und anderen Menschen immer wieder die Beine weggezogen hat, um meines Vorteils willen. Ich bin der, der betrügt, der schon sein Leben lang immer wieder andere betrogen hat. Hier wird der namenslose Unbekannte tatsächlich zu einem Engel, einem Boten Gottes. Er spricht: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Israel soll er heißen, denn so ist die Begründung des Fremden in der Geschichte. Er hat mit Gott und mit Menschen gekämpft und hat gewonnen. Sein ganzes Leben war ein Kampf mit Menschen, aber auch indirekt mit Gott. Jakob konnte nichts einfach geschehen lassen, sich nichts schenken lassen. Er musste immer wieder versuchen, seine Ziele auf eigenem Wirken zu erreichen. Nicht mit Kraft, aber mit List und Tücke. Steht Jakob vielleicht auch für den heutigen Menschen, der immer alles unter Kontrolle halten will, alles selbst erreichen und nichts schenken lassen will? Interessanterweise könnte man den neuen Namen Israel aber auch übersetzen mit Gott kämpft. In Zukunft soll und wird er nicht mehr der alte Jakob sein, nicht mehr der, der alles selbst erreichen will. In Zukunft soll er Israel sein, der für den Gott kämpft, der dem Gott den Weg bereitet, der, der gesegnet ist. Israel wird von dem Fremden gesegnet. Und in diesem Segen erkennt er die Gegenwart seines Gottes und er weiß sofort: Hier bin ich Gottes Angesicht begegnet. Und damit wurde mein Leben gerettet. Ist jetzt alles gut? Ist dieser davonziehende Israel ein anderer Mensch als der Jakob, der am Abend zuvor am Fluss kam? Ja oder nein? Er ist natürlich noch Jakob. Er ist aber auch ein anderer geworden. Seine äußere Hüftverletzung zeigt es. Und sein Name, wo Jakob alles selbst erreichen wollte, auch die Erfüllung einer gegebenen Verheißung selbst erzwingen wollte, da ist Israel einer, der mit Gott geht, um sich von ihm alles schenken zu lassen. Die Sicht dieses Mannes auf die Welt, auf sich, ist eine andere geworden. Denn nun gehört Gott dazu, als niemand, auf dem sich Israel verlassen kann und will. Liebe Gemeinde, fühlen Sie sich wie neugeboren an diesem Sonntag, hatte ich eingangs gefragt. Und kann ein Mensch sich ändern? Ich glaube, die Geschichte von Jakob zeigt uns, dass Veränderung möglich ist. Wenn wir erfahren und erkennen, dass es uns gut tut, nicht selbst alles selbst machen zu wollen und alles zu erzwingen. Wenn wir erfahren und erkennen, dass da einer ist, auf den wir uns verlassen können, der hilft, wenn auch oft ganz anders als erwartet. Wenn wir erfahren und erkennen, dass Gott nur darauf wartet, dass wir auf ihn zukommen und mit auf ihn einlassen, dann kann sich etwas verändern in uns. Und so ist die Geschichte vom Jakob eine Einladung an uns, Gott in unser Leben zu lassen und ihm mehr zu vertrauen als uns selbst. Möge Gott uns dann verändern oder zu dem Menschen werden, der wir immer sein wollten, eben wie neu geboren. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Wir singen das Lied 302, 1 bis 3 und 8. 171? Ja, dann 1 bis 4.
gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die diesen Gottesdienst gestaltet haben. Die Kollekte der Ostergottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag betrug 285,07 Euro. Vielen Dank an alle Geberinnen und Geber. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für die Förderung der Kirchenmusik. In einer Erläuterung dazu heißt es, die Kirchenmusik gehört zu den Erkennungsmerkmalen unserer Kirche. In jedem Gottesdienst und in vielen Veranstaltungen erklingt musikalisches Gotteslob. Der Sprengel Hildesheim Göttingen fördert seit 2002 durch Kirchenmusikstipendien die Ausbildung junger Menschen bis zur kirchenmusikalischen D-Prüfung. Mehr als 80 vorwiegend junge Leute haben bislang davon Gebrauch gemacht. Seit 2010 wird zudem die Ausbildung in der Popularmusik und in der Kinderchorleitung gefördert. Auch die Bezuschussung beim Instrumentenankauf der Posaunenchöre und finanzielle Hilfen bei Konzerten sollen weiter möglich bleiben. Vielen Dank für Ihre Gaben. Wir laden herzlich ein zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit Pastor im Ruhestand Bernhard Behrens und dem Gitarrenchor Wegbegleiter. Wir freuen uns, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen. Eine Aufstellung unserer Gottesdienste und weitere Informationen zu unseren Gruppen und Kreisen finden Sie in unserem aktuellen Gemeindebrief oder auf unserer Internetseite www.kirche-hesel.de.
Thank you.
Lasst uns Fürbitte halten. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die sterben und Angst davor haben. Lass dein Licht für sie leuchten. Du Gott unseres Lebens, du hast die Enden der Erde geschaffen. Wir bitten dich für deine Schöpfung, bewahre sie. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die traurig sind und eine schwere Zeit überstehen müssen. Stärke sie. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die sich nach Zeichen deiner Gegenwart sehnen. Sei ihnen nahe. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die hungern nach Brot und nach Liebe. Mach sie satt. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die eine Schuld belastet. Vergib ihnen. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für die, die zerstritten sind und in toten Beziehungen leben. Gib ihnen Kraft zum Neuanfang. Du Gott unseres Lebens, in der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persönlich bewegt. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal wieder Platz und wir singen von Lied 100, die Strophen 1 und 4. Auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal wieder Platz. Wir hören noch ein Vortragsstück von unserer Organistin. Thank you.
Weise uns den Weg, Gott, geh mit. Behüte du uns, Gott, Schritt für Schritt. Wo wir zweifeln, hadern, ringen, wo wir nichts zustande bringen. Weise uns den Weg, Gott, geh mit, Gott, geh mit. Weise uns den Weg, Gott, geh mit. Weise uns den Weg, Gott, geh mit. Beflügelt uns, Gott, Schritt für Schritt. Wo wir suchen, forschen, fragen, wo wir Misserfolg ertragen. Weise uns den Weg, Gott, geh mit, Gott, geh mit. Weise uns den Weg, Gott, geh mit. Weise uns den Weg, Gott, geh mit. Ermutige uns, Gott, Schritt für Schritt. Lass uns deinen Lichte gehen, lass uns deine Sporen sehen. Weise uns den Weg, Gott, geh mit, Gott, geh mit. Weise uns den Weg, Gott, geh mit.
Bleiben Sie gesund und behütet.